Ö1 Kunstsonntag. Radiokunst, Kunstradio.
Willkommen zu einem Rückblick auf Ö1 Kunstradio-Projekte, die im Rahmen des Ars Electronica Festivals entstanden sind. Die 40. Ausgabe des Ars Electronica Festivals läuft noch bis morgen Abend in Linz. Das Medium Radio und seine Technologien und damit auch die Radiokunst haben sich seit der ersten live ausgestrahlten Langen Nacht der Radiokunst beim Ars Electronica Festival 1989 unglaublich schnell verändert. In den 1990er Jahren dehnte sich das Radio ins Internet aus. Die Streaming-Technologien traten ihren Siegeszug an und heute bildet die Datenübertragung mit Hilfe von Radiotechnologien die Grundlage der Kommunikation. Sowohl zwischen Menschen wie auch zwischen Maschinen. Künstler und Künstlerinnen verbinden auch heute noch die verschiedensten Technologien mit dem traditionellen Sendemedium Radio in all seinen Formen und auf all seinen Kanälen. Sie schicken nicht nur ihre Sounds und Images in temporäre Netzwerke, sondern sind auch via Datenstreams an jeweils anderen Knotenpunkten solcher Netzwerke telepräsent. Einige jener Ansätze waren bereits Teil der ersten langen Nacht der Radiokunst 1989. Diese war wichtiger Bestandteil eines von der Ö1 Kunstradiogründerin Heidi Grundmann kuratierten Radiokunstschwerpunktes. Innerhalb des Ars Electronica Festivals mit dem Titel Im Netz der Systeme. Die erste Radiokunstnacht 1989, also genau vor 30 Jahren, dauerte für damalige Verhältnisse unglaubliche 4 Stunden. Sie wurde nicht nur auf Österreich 1 ausgestrahlt, sondern auch regional auf Radio Oberösterreich. Gesendet wurde aus dem ORF-Landesstudio sowie live aus dem großen Saal des Brucknerhauses in Linz. In einem der Studios rekonstruierte Bill Fontana sein allererstes Radiokunstprojekt, das auch 12 Jahre später ohne die telefonische Mitwirkung von Hörern und Hörerinnen nicht funktioniert hätte. Der österreichische Künstler Wolfgang Temmel verschaltete Telefonleitungen aus internationalen Krisengebieten, um seinen Herzschlag mit jenen von Künstlern und Künstlerinnen an diesen prekären Orten zu einem Live-Radio-Mahnmal zu vereinen. Dieses wurde via Kurzwelle in alle Welt ausgestrahlt.
Thank you.
Im Brucknerhaus spielte der australische Künstler Jim Danley vor einem On-Site-Publikum live über Satellit mit Ross Bolliter im Perth, Australien, ein Simulplay. Ihre gemeinsame Improvisation erstreckte sich dank der Satellitentechnik über den Globus und schuf eine akustische Brücke. Einmoderiert hat dieses Live-Event Lukas Zepek.
So Ross, we are ready here. And would you like to count down from 10 to 0 to commence Simul Play 1?
Das Projekt Simul Play 1, das live zwischen Linz und Perth 1989 während der ersten langen Nacht der Radiokunst bei der Ars Electronica stattfand, wurde von den australischen Musikern Jim Danley und Ross Bolliter 16 Jahre später, also 2005, wiederholt. Allerdings mit Live-Audio-Streams über das Internet statt mit einer Satellitenverbindung. Immer schon waren in Ö1 Kunstradioprojekte Radios abseits der öffentlich-rechtlichen Anstalten involviert. So auch 1989, als das mobile Radio Subcom, bestehend aus den Medienkünstlern Oil Blow und Armin Medosch, gemeinsam mit Radio Stadtwerkstatt live über Radio seine Formen und Strukturen diskutierten. Es folgten bis heute noch einige lange Nächte der Radiokunst und zahlreiche Projekte, vor allem in den 1990er Jahren in Zusammenarbeit mit dem Ars Electronica Festival. Mit der Zeit verschob sich der Fokus vom Radio hin zu den Netzwerken. Das Radio übernahm immer öfter die Funktion eines linearen, flüchtigen Fensters zu einem komplexeren, oft weltweit vernetzten, temporären Geschehen. In diesen frühen Telekommunikationsprojekten setzten sich Künstlerinnen und Künstler mit den digitalen Umbrüchen und den Möglichkeiten der neuen Technologien intensiv auseinander. Das heurige Ars Electronica Festival untersucht in seinem 40. Jahr Kunstprojekte, die sich ganz früh mit der Telekommunikation, der Digitalisierung und deren Auswirkung auf Kunst und Gesellschaft konzentrierten. Der Medienkünstler Gerfried Stocker, der seit 1995 künstlerischer Geschäftsführer der Ars Electronica ist, und das Ö1 Kunstradio haben viele vernetzte Radiokunstprojekte in den 1990er Jahren realisiert. Gerfried Stocker über die frühen vernetzten Kunstprojekte, ihre Aspekte jenseits des Ausprobierens von technologischen Entwicklungen und über Kommunikationsmonopole.
Und ich glaube, ein anderer Punkt ist auch, jetzt vielleicht sogar durchaus für mich auch ein persönlicher, schon auch aufzuzeigen, dass das jetzt nicht nur Jux und Dollerei war, sozusagen jetzt ein Bunch von Geeks und Nerds und haha, das ist so lustig, jetzt können wir uns irgendwie vernetzen. Es war was ganz was anderes als nur das Ausprobieren von Technologie. Es war wirklich das Ausloten der sozialen Dimension und eben dieses wirklich, ja, das Politische an dieser Arbeit war ja auch das Besetzen, wenn man das so nennen kann, dieses technologischen Raums. Und ich glaube, das ist heute nicht mehr wirklich so nachzuvollziehen. Wir reden damals von einer Zeit, in der in nahezu ganz Europa Medienmonopole geherrscht haben, private Medien eigentlich mehr oder weniger nicht existent waren. In Österreich hat es bis in die späten 90er Jahre gedauert, bis überhaupt Rundfunk privatisiert wurde. In einer Zeit, wie das damals war, ist sozusagen die Ermächtigung, das an sich Reißen auch dieser technologischen Netzwerke, um Kommunikation eigenverantwortlich, selbstbestimmt betreiben zu können. Eminent politische Arbeit. Heute ist die Möglichkeit, Kommunikation selbst zu betreiben, so selbstverständlich geworden, dass wir eigentlich völlig darauf vergessen haben, die dahinterliegenden Machtstrukturen, die kommerziellen wie die politischen, auch mitzudenken. Und ich glaube, wenn wir jetzt die Arbeit von damals reinbringen in die Gegenwart, dann können wir damit auch schon einen entscheidenden Push auch geben, um dieses Nachdenken über die dahinterliegenden Strukturen unserer aktuellen telekommunikativen, sagen wir nicht mehr, sondern wir reden heute von Social Media und so weiter, ne? Um diese Welt auch sozusagen zu hinterfragen und vor allem die Strukturen dahinter zu sehen und zu hinterfragen.
Die kulturellen Auswirkungen der Digitalisierung sind gravierender und umfassender, als sich die kühnsten Visionäre und Theoretikerinnen der 1980er und 90er Jahre gedacht hätten. Der Übergang von einer technologischen Revolution zu einer kulturellen und gesellschaftlichen ging rasend schnell, so Gerfried Stocker.
Aufgrund dieser massiven Auswirkungen müssen wir einfach besser und intensiver uns mit der Basis, mit dem Beginn auch dieser Entwicklung auseinandersetzen, der Entwicklung eben, dass wir begonnen haben, den digitalen Raum zu einem sozialen Raum zu machen. Dieser Übergang von einer technologischen Revolution zu einer kulturellen und gesellschaftlichen, der ist so schnell gegangen, trotz vieler guter, großartiger Ansätze aus der Kunsttheorie, aus der Soziologie, von Philosophinnen und Philosophen und natürlich vieler künstlerischer Experimente, ist er eigentlich weitgehend unreflektiert vor sich gegangen. Jetzt finden wir uns mitten in dieser Misere drinnen und müssen sozusagen re-engineeren. Wir müssen an die Wurzeln auch zurückgehen und noch einmal versuchen zu verstehen, was war eigentlich auch sozusagen das Faszinierende, was war die große Herausforderung an dieser Idee, eine technische Infrastruktur zu einer sozialen Infrastruktur, zu einem sozialen Raum zu machen. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo ja die künstlerische Arbeit dieser frühen 80er Jahre insbesondere wirklich ganz phänomenale Pionierarbeit geleistet hat, weil sie lange bevor wir überhaupt Kategorien dafür hatten, schon begonnen haben, eigentlich diesen ganz entscheidenden Paradigmenwechsel nicht nur sozusagen zu antizipieren, sondern selbst zu vollziehen. Und Künstlerinnen und Künstler, die damals hergegangen sind und nicht die neuen technischen Möglichkeiten dahingehend ausprobiert haben, wie sie damit ihre Kunst, die sie bisher gemacht haben, weitermachen können, sondern die sie sozusagen an eine Frontlinie begeben haben und gesagt haben, eigentlich ist es viel wichtiger, die soziale Dimension dieser neuen Medien, der digitalen Vernetzung, der globalen Realität der digitalen Vernetzung, die soziale Dimension zu explorieren, darüber sozusagen Dinge in Erfahrung zu bringen. Das ist eigentlich nicht nur eine künstlerische Pionierleistung, sondern das ist auch eine ganz eminent gesellschaftspolitische. Also das ist, glaube ich, wirklich einer der wesentlichen Gründe, wieso es so notwendig ist, sich das nochmal anzuschauen. Ich glaube, gerade jetzt bei 40 Jahren Ars Electronica, weil es einfach wirklich unter Beweis stellt, welche Visionärskraft künstlerische Arbeit in den neuen Technologien, in den neuen Medien immer hatte.
Ein Projekt, das sich sehr früh mit Telekommunikation und Vernetzung auseinandersetzte, war die Welt in 24 Stunden. Initiiert wurde es von dem kanadischen bildenden Künstler und Kunstradio-Wegbegleiter Robert Adrian X. Es fand während des Ars Electronica Festivals 1982 statt. Die Welt in 24 Stunden verband Künstler und Künstlerinnen in 15 Städten auf 3 Kontinenten, unter anderem in Frankfurt, Amsterdam, Wien, Pittsburg, Toronto, San Francisco, Honolulu, Tokio, Sydney, Istanbul und Florenz von 12 Uhr mittags des 27. September bis 12 Uhr mittags des 28. September 1982 miteinander. Die Idee war, leicht zugängliche Telekommunikationsmedien für einen künstlerischen Austausch zu verwenden. Konkret das internationale Telefonsystem. Zur Verfügung standen Slowscan Television, das mit Hilfe einer Videokamera, einem Sender und Empfänger, Signale in Audiosignale umwandelte und via Telefon an den jeweils anderen Ort übertrug. Die empfangene Information wurde in ein Videosignal zurückverwandelt und war auf einem Monitor zu sehen. Weiters gab es eine Faxverbindung, das Computernetzwerk ATEX und die Tonübermittlung via Telefon. Die meisten Stationen verwendeten mehr als ein Medium. Manche setzten alle Medien gleichzeitig ein. Jede Station wurde von Linz aus angerufen, und zwar jeweils um 12 Uhr Ortszeit, der Mittagssonne um die Welt folgend. Und Künstlerinnen waren eingeladen, Arbeiten, Improvisationen und Statements in den jeweils verfügbaren Medien auszutauschen. Zu Robert Adrians Pionierprojekt »Die Welt in 24 Stunden« fand am Donnerstag beim Ars Electronica Festival eine von der Kritikerin und Theoretikerin Josephine Bosmer zusammengestellte Diskussion statt, die sich mit den Einflüssen dieses legendären Telekommunikationsprojektes auf viele Medienkünstler und Künstlerinnen auseinandersetzte. Gerfried Stocker über die Herausforderungen der frühen vernetzten Kunstprojekte.
Die Herausforderungen, die es damals gab, ob das jetzt Welt in 24 Stunden in den 80er waren oder 10, 11 Jahre später dann bei Horizontal Radio, wo es hier vor allem sehr stark auch darum ging, zum Beispiel überhaupt eine technische Verbindung eben damals jenseits des Eisernen Vorhangs hinzukriegen. Oder bei Horizontal Radio mit Tschetschenien, mit Sarajevo und so weiter, von dort her Material zu kriegen. Das ist ja mittlerweile im Großteil der Welt einfach Selbstverständlichkeit. Damals mussten wir massiv uns dafür engagieren und eigentlich letztlich dafür kämpfen, überhaupt einen Zugang zur Infrastruktur zu kriegen, beziehungsweise diese Infrastruktur auch mit Orten in der Welt zu etablieren, die eben damals off the grid war. Heute ist der Kampf vielleicht noch viel größer, Vernetzung und soziale Interaktion in diesem technischen Raum auf einem ethisch-moralischen Level von Autonomie zu machen, über den wir damals gar nicht diskutiert hätten. Das wäre überhaupt kein Thema noch gewesen, sozusagen, dass das, was wir machen, nicht mehr selbstbestimmt ist. Und ich glaube, damals war der Kampf überhaupt Access. Jetzt ist der Kampf um die Autonomie, um die Selbstbestimmung. In dieser, ja, Access ist kein Thema mehr, in dieser völlig offenen Struktur der Zugänge und der Möglichkeiten. Und das, denke ich mal, ist dann schon der Punkt, wo einfach Welt in 24 Stunden wieder richtig Sinn macht, auch neu betrachtet zu werden und sich auch mit dem auseinanderzusetzen, vielleicht weniger, was wurde damals über diese Netzwerke ausgetauscht, sondern was hat man sich dabei gedacht? Wieso hat man sozusagen überhaupt diesen Aufwand auf sich genommen? Und das finde ich nach wie vor immer am beeindruckendsten, weil diese Art von Kunstprojekten war absolut unverstanden und im besten Fall sozusagen nicht wahrgenommen und ignoriert. Und es war aber massiver Aufwand, also das vorzubereiten, das zu planen, die Partner auf der ganzen Welt zu finden und das zu ermöglichen, zu moderieren, war ja massiver Zeitaufwand. Also du musstest ja wirklich massive Teile sozusagen deines künstlerischen Schaffens in den Dienst dieser gesellschaftspolitischen Anliegen stellen. Und das, finde ich, ist einfach eine unheimliche Leistung, die die Leute damals verbracht haben. Also vor allem die, die nicht nur so einmal schnell bei so einem Event ein bisschen reingeschnüffelt haben, sondern eben Leute wie der Bob, die wirklich Jahrzehnte ihrer künstlerischen Arbeit ihm gewidmet haben.
Die Grundidee von Die Welt in 24 Stunden von Robert Adrian, von vielen auch Bob genannt, war Ausgangsbasis des Radio- und Medienkunstprojektes Horizontal Radio, das sich 1995 ebenfalls für 24 Stunden live, on-air, online, on-site entfaltete. Es waren mehr als 20 Radiostationen involviert, sowie ca. 200 Künstlerinnen und Künstler an 25 Netzwerkknoten, 7 Internetserver, ein Audioserver sowie viele Telefone, Faxmaschinen, Kabelverbindungen und Unmengen Kaffee. Horizontal Radio bezog sich ausdrücklich auf die Pionierzeit der Telekommunikationskunst, indem es zum Beispiel die Zeitstruktur von Die Welt in 24 Stunden aufnahm und ebenfalls vom Foyer des ORF-Landesstudios Oberösterreich aus ein weltweites Netz knüpfte.
Anders. Horizontal Radio.
Zero.
Live.
Horizontal Radio war die unmittelbare Weiterentwicklung von vorausgegangenen telematischen Projekten der 1990er Jahre, wie zum Beispiel Chip Radio 1992, Real Time 1993 oder State of Transition 1994.
Bei den Projekten, nicht, wenn man mit Chip Radio und so weiter anfängt, wo man dann diese Roboter und diese Apparate gebaut haben. Ich meine, natürlich hat es uns Spaß gemacht, Apparate zu bauen, sonst hätten wir uns die Arbeit nie angetan. Aber der Grund war sozusagen, damit zu experimentieren und das einfach auch einmal auf den Tisch zu bringen, was Telepräsenz eigentlich heißt. Dass man diese Grenze überschreiten konnte vom Senden von Information und Daten. Welt in 24 Stunden ist noch ausschließlich sozusagen Immaterielles. Du schickst Bilder, du schickst Töne, du schickst Stimme, du schickst Texte. Und dann fängt in den 90er Jahren einfach das an mit der Telepräsenz. Das heißt, du hast die Möglichkeit, wie wir das damals immer versucht haben, durch den Raum durchzugreifen und auch physische Präsenz und physischen Impact auf der anderen Seite zu kriegen. Und das ist ja sozusagen noch einmal, war dann damals die nächste Stufe auch dessen, wie sich die telekommunikative Beziehung auch manifestieren konnte. Und das, glaube ich, ist ein wichtiger Punkt, dass nicht der Access die entscheidende Frage war. Das ist ein ganz wichtiger Teil gewesen damals natürlich. Ne? Aber die eigentlich, nämlich dieser wesentliche Unterschied, ne? Zwischen dem, was ist, wenn ein paar Hacker, Uni-Studenten ein Netzwerk zusammengebastelt haben und das, was die Künstler damals gemacht haben, kommt dann eben mit dem, was dort passiert. Nämlich dieses autonome Gestalten in diesem digitalen sozialen Raum oder in dem telekommunikativen Raum. Der war ja am Anfang noch gar nicht digital. Da hat es noch gepiepst und gesurrt, wie in den besten Zeiten der analogen Welt. Und ist ja dann erst sagen wir, sukzessive wirklich in das Digitale übergegangen. Ich glaube, deswegen war ja Horizontal Radio auch so interessant, weil sozusagen eigentlich das Auflösen der Grenzen und das Verschmelzen der beiden Welten, der analogen und digitalen Medien, das war eigentlich sozusagen jetzt als der Hauptthema damals nicht, von Horizontal Radio.
Alles, was an Daten, Klängen, Kompositionen, Texten, Bildern ins Netz entlassen wurde, wurde zum Material für alle anderen Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Hören wir einen Mix aus der Horizontal Radio Doppel-CD, die der Komponist Rupert Huber aus den über 100 Stunden von Aufnahmen zusammengestellt hat. Die Grundidee war, die beiden CDs jeweils im Shuffle-Modus abzuspielen, sodass sich zufällige Verbindungen ergeben können.
Horizontal Radio.
It's zero.
Live.
Länge und Geschwindigkeit ist.
Con radici strappate da ogni vento, la mano traccia la sua migrazione. Nell'esplosione inventa il canto e accoglie e suona la litania di un'isola.
Negli intervalli dell'informazione ascoltiamo parole senza ritorno, parole
in cerca
senza
di un orizzonte,
ritorno, parole,
dove il riflesso del bosco non squarci la terra
ritorno.
E dove gli uccelli formino in colore.
Quanti altri Horizontal radio is a live event. It confronts traditional performance forms with the possibilities of new interactive communications networks. The idea is not to stage a big show under centralized artistic production, but to network autonomous events. Using the broad range of technical resources available, interconnections are set up to create an additional common forum for activity, which is an electronic space where the various protagonists have a chance to meet.
Das vernetzte innovative Radiokunstprojekt Horizontal Radio, das sich 1995 im Rahmen des Ars Electronica Festivals gemeinsam mit der Ars Akustica Gruppe der Europäischen Rundfunkunion für 24 Stunden in den Radioräumen von Kurzwelle, Mittelwelle und Ultrakurzwelle und in den digitalen Netzwerken entfaltete, war Vorläufer und Vorbild für weitere vernetzte, erweiterte Radiokunstprojekte. Einige fanden im Rahmen des Ars Electronica Festivals statt, wie Recycling the Future 1997, Sounddrifting 1999, Radiotopia 2002, Reinventing Radio 2004. In den Projekten wurden unterschiedliche Ansätze und Thematiken sowohl technologisch als auch inhaltlich verfolgt. Performances traten zunehmend in den Hintergrund. Mehr und mehr wurden vernetzte Kunstinstallationen entwickelt, die potenziell unendlich andauern konnten und sich ständig veränderten, wie bei dem Projekt Sounddrifting 1999. Sounddrifting, I Silenzi Parlano Tra Loro, verband 16 internationale Teilprojekte zu einer neuntägigen, kontinuierlichen, online, on-site, on-air Soundinstallation. Es wurden unterschiedlichste Methoden und Ansätze zur Erzeugung, Verarbeitung und Präsentation von Daten, Sounds und Bildern getestet. Hier ein Ausschnitt aus dem Livestream des in Melbourne stattfindenden Projektes That Fat Size Temple von Toy Satellite rund um den Künstler Andrew Garten. Thank you. Fat Size Temple war eines der Teilprojekte der vernetzten Installation Sounddrifting. Die Künstlergruppe Toy Satellite verwendete für ihre Installation die generative Software Koan. Für Sounddrifting kamen verschiedenste generative Systeme und Software zur Erzeugung von Sounds und Streams zum Einsatz. So auch eine von dem Künstler Winfried Ritsch entwickelte Software, der Sounddrifter. Der Sounddrifter generierte den Audiostream und verteilte die Klänge im Raum des Mediendecks für die Linzer Projektmanifestation im OK, offenes Kulturhaus Linz. Der Sounddrifter ließ die Sounds aus den anderen beteiligten Projekten miteinander verschmelzen, voneinander abprallen oder langsam sterben. So entstand ein lebendiger Soundorganismus. Sounddrifting stellte einen neuen Schritt in der künstlerischen Auseinandersetzung mit dem neuen Produktions-, Distributions- und Präsentationskontext dar. Dieser ergab sich aus der sich verändernden Medienlandschaft, deren Leitmedium der Computer war. Viele der Entscheidungsprozesse wurden von Computern, die miteinander kommunizierten, getroffen. Geplant war für die lange Nacht der Radiokunst während Sounddrifting, dass auch on-air eine Installation ohne irgendwelche performativen Elemente stattfinden sollte. Die eingeteilten Künstlerinnen-Teams sollten nur im Notfall eingreifen. Dieses Konzept ging aus heutiger Sicht nicht ganz auf, denn die Künstler und Künstlerinnen fanden es furchtbar schwer, sich nicht einzubringen. 2002 nahm das Ö1 Kunstradio mit dem Projekt Radiotopia, a Networked On-Air, Online Radio Art Project, an dem von dem Musiker und Komponisten Rupert Huber konzipierten und koordinierten Ars Electronica-Projekt Open Air, a Radiotopia, teil. Für dieses Projekt, das sich ganz nach dem Festivalmotto Unplugged mit den nicht so im Zentrum stehenden Teilen unserer Erde auseinandersetzte, baute Ö1 Kunstradio ein Online-Archiv mit Beiträgen aus aller Welt auf. Das Archiv speist eine sechsstündige lange Nacht der Radiokunst. Christian Scheib moderierte und erklärte die Situation.
Radiotopia, die lange Nacht der Radiokunst. kunstradio.at/radiotopia.
Radiotopia, die lange Nacht der Radiokunst. Live aus dem Brockenhaus in Linz begrüßt Sie Christian Scheib. Wir sind bei der Ars Electronica 2002, es ist 23.05 Uhr und heute begleiten wir Sie nicht nur bis Mitternacht, heute begleiten wir Sie durch eine außerordentliche Radionacht. Es dauert bis 5 Uhr früh. Diese 6 Stunden Österreich 1 kommen, wie gesagt, live aus dem Brockenhaus in Linz. Radiotopia ist eben ein Projekt der Ars Electronica, des Festivals der Ausgabe 2002. Und in diesem Rahmen organisiert das ORF Kunstradio diese Nacht. Das zu Hörende dieser Radionacht stammt aber nicht einfach aus Linz. Mehrere Radiostationen und viele Künstler rund um den Globus sind während der 6 Stunden am Arbeiten und in unterschiedlichen Kombinationen live miteinander verbunden, auch wechselseitig zuzuschalten und zu mischen. Radiokunst aus Tokio, Lyrik aus Jerusalem, Sound Art aus Ecuador, politische Radiokunst aus Montreal, telefonische Interventionen aus Singapur, all das und natürlich noch viel, viel mehr wird sich in den kommenden Stunden mischen. Aus all dem wird sich das Programm generieren. Material dieser Radionacht stammt aus verschiedenen Quellen, auch technisch gesehen und der Erklärbarkeit wegen seien sie grob in drei Kategorien geteilt. Einerseits simultane Livestreams von anderen Radiostationen. Da können wir hineinhören, wir werden sie auch miteinander mischen und sie zum Teil unseres Programms machen. Zweitens telefonische Interventionen und Beiträge, die wir in die Sendung schalten. Und drittens pre-recorded materials, also kleine und größere Klangbeiträge, die wir schon in den letzten Tagen aus aller Welt geschickt bekamen. Hier in Linz im Foyer des Brucknerhauses sitzen eine kleine Gruppe von Künstlern und Technikern, deren Hauptaufgabe, also die künstlerische Intervention hier in Linz, besteht aus dem Auswählen und Abmischen all dieses des zur Verfügung stehenden Materials. Bei den hier in Linz agierenden Radiokünstlern handelt es sich um Anna Fritz aus Kanada, dann Ashwell Adrian und Thomas Mulclair aus Südafrika sowie Honor Arger und Adam Hyde aus Neuseeland. Noch die Namen des Webteams, das auch am Arbeiten ist, während der kommenden Stunden Hans Groß und Jeanette Pacher sowie auch Matthias Strohmeier und Sandra Windner.
Im Rahmen des 25. Geburtstags des Ars Electronica Festivals feierte das Ö1 Kunstradio 2004 80 Jahre Radio unter dem Titel Reinventing Radio. Zum ersten Mal sendete Ö1 live on air in 5.1 Surround Sound. Die lange Nacht der Radiokunst fand im großen Sendesaal im Wiener Radiokulturhaus und zeitgleich live im Sky Media Loft des Ars Electronica Centers statt. Das Programm vor Ort in Linz wurde von der Künstlerin Elisabeth Schimana zusammengestellt. Gefeiert wurde außerdem mit 3 Radiokunstprojekten im Brucknerhaus in Linz und mit einem Beitrag zum Hauptsymposium der Ars Electronica. Diskutiert wurde die historische Entwicklung von kommunikativen Kunstprojekten und deren Status quo.
Aristotle 5872, did you guys hear about the World Trade Center?
Yeah, we did. We're getting more details. All we heard was the terrorists ran into it.
Yeah, and they just said it came in from that break room. They actually have a shot of the second one hitting the second tower, and it was an airplane, air carrier size, like an Airbus or something.
Ars Electronica feierte mit dem Ö1 Kunstradio seinen 25. Geburtstag. 2012 live on air als Teil der großen Konzertnacht, unter anderem mit einer Kunstradio Allstars Performance. Ein Ausschnitt war gerade zu hören. Beteiligt waren Sam Auinger, Seppo Gründler, Horst Hörtner, Gerald Jupiter Larsen, Rupert Huber, Josef Klammer, Norbert Matt, Elisabeth Schimana, Andrea Sodomka und Gerfried Stocker. Und am nächsten Tag wurde bei einer Podiumsdiskussion über die Entwicklung der Radiokunst diskutiert, während vor dem Brucknerhaus in Linz im Donaupark unter dem Motto River Sounds Stücke aus dem Ö1 Kunstradioarchiv gespielt wurden. Gemeinsam mit der Anton Bruckner Privatuniversität und dem Künstler sowie Institutsvorstand für Komposition Volkmar Klien feierte Ö1 Kunstradio, ebenfalls bei der Ars Electronica, seinen 30. Geburtstag 2017. Ö1 feierte seinen 50. Geburtstag. Bei dem Symposium Different Places From Broadcasting to Transmitting to Processing wurden aus unterschiedlichsten Perspektiven Projekte aus 30 Jahren Ö1 Kunstradio analysiert und deren Auswirkungen untersucht. Außerdem sendete das Ö1 Kunstradio live von der großen Konzertnacht aus der Boss City mit Andres Bosshardt, Kristen Roos und der Performance Radiation Day von Anna Friis.
The city digs a hole in order to build a mountain. All will be consumed.
Letztes Jahr wurde in Zusammenarbeit mit IMMA, Institut für Medienarchäologie, während des Ars Electronica Festivals in der Ausstellung Hidden Alliances, Elisabeth Schimana und die IMMA Fiction Serie, die auch ein Porträt von Ö1 Kunstradiogründerin Heidi Grundmann umfasst, Unschärfen, zweite Art Konferenz, veranstaltet. Zusammengestellt von der Komponistin Elisabeth Schimana sowie der Universitätsprofessorin für Gender Studies an der MDW Wien, Doris Ingrisch, und der Künstlerin Andrea Sodomka.
Ich glaube, das Ganze, was wir davor haben zu untersuchen, sind die Unschärfen. Das ist mir ja wichtig. Vielleicht sogar wichtiger, als das, was man genau beschreiben kann.
Nachforschen und hören können Sie viele der heute erwähnten Ö1 Kunstradio-Projekte auf kunstradio.at. Und wenn Sie morgen noch in Linz sein sollten, können Sie bei der Ars Electronica Ausstellung Art on Wire einige der heute schon erwähnten Projekte von Ars Electronica und Ö1 Kunstradio finden. Außerdem hat der italienische Künstler und Leiter von Usma Radio, Roberto Baci d'Alò, am Dach der Post City seine Installation Long Night Talks for Robert Adrian installiert. Die Installation und das Radiostück, das während Roberto Baci d'Alòs Gastatelieraufenthalt bei Tonspur im Q21 Museumsquartier Wien 2017 entstand, ist dem heute schon am Anfang der Sendung erwähnten Künstler und Pionier der Telekommunikationskunst Robert Adrian X gewidmet. Über mehr als zwei Jahrzehnte verband Robert Adrian und Roberto Baci d'Alò eine enge Freundschaft und sie arbeiteten an verschiedenen Projekten zusammen. Für das Stück Long Night Talks von Robert Adrian hat Roberto Baci d'Alò mit der Stimme von Robert Adrian gearbeitet und sie als Soundmaterial verwendet. Mit einem Ausschnitt aus der Radioversion verabschieden sich Andreas Karlberger an den Reglern und Elisabeth Zimmermann am Mikrofon.
And I guess it was that experience with the Fulham Artisans, which operating with an immaterial space, the space of a business or the space of an electronic system, made it possible for me to get involved at the end of the 70s in communications projects, which were completely immaterial, using at the time quite sophisticated electronic devices. So slow scan television, fax machines were very new, very modern at the time. There was nothing, they were not in every office as they were by the mid-80s. By 1980, it was the fax machine was a pretty exciting innovation. So artists using it was in itself exciting and spectacular, but of course there was no product of that. These pieces of thermal paper with images on them, which were transmitted across the world, didn't have any value or any permanent. So it was just the activity of operating within the system, and it required a lot of organizational energy to put a communications project together. And that's something I'd learned to do through these. You don't learn to do such a thing. It's a level of commitment or engagement, obsession, if you like. So you spend a lot of time organizing things, getting people together across the world, and then getting them all together on the telephone at the same time and working with these projects. We're creating spaces. We're creating spaces. So in a way, this invisible, or this episode in my life of working for these 3 or 4 years with Fulham Artisans, was a very important element in my art practice, although at the time it didn't seem to be.